Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es ja im weiteren Sinne um das Jubiläum von Humedica, der großen Hilfsorganisation in Kaufbeuren und damit zusammenhängend einer Videoreportage, die entstanden ist von einem Kameramann und Cutter namens Daniel André, und den begrüßen wir hier recht herzlich. Hallo.
Hallo, servus.
Daniel, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Das freut natürlich, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Du hast für Humedica im Libanon eine Videoreportage gedreht. Warst quasi vor Ort, hast die Leute da begleitet, hast auch da, denk mal, man kann das schon so bezeichnen, ganz viel Elend gesehen, oder? Was hat das bei dir für Spuren hinterlassen?
Also zuerst mal war ich sehr überrascht, was für ein widersprüchliches und extrem ambivalentes Land der Libanon selber ist. Mhm. Einerseits haben sie dort extremen Wohlstand, beziehungsweise eben protzige Autos, teure Clubs, teuren Alkohol und und. Also man denkt, man ist irgendwo in London. Mhm. Und dann biegt man einmal um die Straße oder zwei Bezirke weiter und auf einmal laufen alle eben verschleiert rum und es schaut aus wie in Afghanistan oder in Irak. Also ein sehr widersprüchliches Land. Ich habe verschiedene Camps besucht dort im Libanon, in der BK-Ebene. Dort ist eben ein Tal. Mhm. Und dort sind die meisten Camps. Und die Camps schauen teilweise aus, also es gibt welche, die sind extrem gut, also mit Infrastruktur und mhm. Elektrizität und so weiter. Und es gibt welche, die schauen eben aus, als würde man ja irgendwo im tiefsten Kriegsgebiet leben.
So ein bisschen wahrscheinlich wie diese sogenannten Favelas in Südamerika, oder?
Genau.
So also Wellblechbaracken mit...
Wellblech oder einfach nur so einfache Planhäuser. Mhm.
Die sind aber räumlich ein bisschen getrennt vom Rest, oder? Weil du vorhin gesagt hast, da hat man einerseits die ganz Reichen, und in Südamerika ist es ja zum Beispiel so, dass diese Favelas tatsächlich direkt immer an die Stadtgrenze rangebaut sind. Das heißt, hier fährt noch der Porsche Cayenne. Und 50 Meter weiter ist die Wellblechbaracke. Dieses Lager war jetzt schon ein bisschen außerhalb, oder?
Genau, also die Lager sind um die Suburbs herum, also mitten im Zentrum sind sie nicht, mhm. aber die sind schön verteilt über die gesamte BK-Ebene.
Wie viele Leute leben da in so einem Lager?
Unterschiedlich, also laut Humedica zwischen 200 bis 700 Menschen pro Camp. Mhm. Genau, also in Wirklichkeit gibt's ja diese Zeltlager ja gar nicht. Also offiziell werden sie ja von der libanesischen Regierung ja gar nicht anerkannt. Mhm. Und deswegen heißen sie auch Inofficial Tent Settlements, also ITS.
Das ist ja schon ein großes Spannungsfeld, wenn die Menschen tatsächlich real da sind, aber eigentlich offiziell sind sie nicht da und inoffiziell sind sie aber da. Und dann kommt jetzt eine Organisation wie Humedica und macht ja dann ganz offiziell eigentlich Hilfe, oder? Oder genau. Ist die Hilfe dann auch inoffiziell?
Ja, die Hilfe ist schon offiziell, weil sie kooperieren ja auch teilweise mit der Regierung. Mhm. Wobei man muss ein bisschen ausholen, weil das Thema ist extrem komplex. Das war mir am Anfang, wo ich mit der Reportage begonnen habe, auch gar nicht bewusst. Ich habe mir gedacht, ich fliege hin, ich sehe arme Leute, Elend und so weiter und mache eine
Reportage. Ein paar Hilfsleute und genau. Mache ein paar Interviews und fertig.
Genau, aber in Wirklichkeit, je tiefer man in das Thema eintaucht, desto komplexer wurde es eigentlich. Und zwar ist es so, dass die libanesische Regierung eigentlich diese ganzen Flüchtlinge nicht im Land haben will.
Die syrischen Flüchtlinge, nur um das nochmal zu verdeutlichen, sind also alles Flüchtlinge aus Syrien, und nur um die Größenordnung mal zu sagen, es ist, glaube ich, ein Drittel der Einwohnerzahl, oder?
Genau. Ja. Also Libanon selbst hat 4 Millionen Einwohner ungefähr, und sie haben selbst 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, ungefähr. Ganz offizielle Zahlen gibt es nicht.
Also wohnen jetzt momentan 6 Millionen Menschen im Libanon, und davon sind 2 Millionen Flüchtlinge, ungefähr, und das ist ungefähr ein Drittel der realen Bevölkerung.
Genau, ganz kurz. Man weiß, dass der Libanon weltweit am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Also der Libanon selber ist ja ein extrem kleines Land, mhm. ungefähr so groß wie der Bundesstaat Hessen, beziehungsweise Oberösterreich bei uns in Österreich. Also sehr klein, hat ungefähr 10.000 Quadratkilometer. Und auf dieser kleinen Fläche leben aber extrem viele Menschen. Mhm. Und sie haben nicht nur die syrischen Flüchtlinge aufgenommen, eben ungefähr 2 Millionen oder 1,5 Millionen, sondern haben auch extrem viele Palästinenser im Land aus den vorhergehenden Kriegen. Mhm. Die haben sich eben vom Palästina, von den anderen arabischen Ländern, haben sie sich im Libanon angesiedelt und leben dann dort seit Jahren und Jahrzehnten, seit Generationen.
In solchen Lagern, ne? Das muss man auch mal sagen. Also die sind jetzt dann nicht für ein paar Wochen mal in einem Wellblechbarackenlager, sondern die leben da tatsächlich über eine komplette Generation, meinetwegen. Da kommen Kinder zur Welt, die werden dann irgendwann auch 15, 20 Jahre alt und sind immer noch in dieser Wellblechbaracken-Lagerstätte.
Genau. Und das ist auch das, was ich, die Information, die ich eben bekommen habe von den Flüchtlingen selbst im Lager, weil viele sind ja einfach so aus dem Syrien weggezogen wegen dem Krieg, mhm, haben damit gerechnet, dass der Krieg vielleicht 1-2 Jahre dauern wird und dass sie eben nach 2 Jahren wieder zurückkehren werden zu ihren Häusern. In Wirklichkeit spielt erst jetzt nach, ich glaube mittlerweile ist es das 7. Jahr, wo jetzt langsam in Syrien Frieden einkehren dürfte. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Ich glaube, 2011 hat der Krieg angefangen.
Ja, bin ich jetzt auch etwas überfragt an der Stelle, gerade von den Zeiträumen her.
Ja, ungefähr 8 Jahre her müsste es sein.
Aber Fakt ist, sie sind immer noch da.
Und sie müssen sich irgendwie mit der Situation arrangieren.
Mhm. Und das zeigt ja eben auch dann eben auch irgendwo so diese Widersprüchlichkeit von dieser ganzen Situation. Die Leute sind offiziell da auf einem inoffiziellen Gebiet. Also das muss man sich mal vorstellen, bekommen offiziell Hilfe von Humedica, und sind aber immer in so einer Zwischenwelt, können da eigentlich auch gar nicht raus, weil sie ja eigentlich auch gar nicht offiziell dann wieder da sind oder so ähnlich.
Genau, also nur ein Teil dieser Flüchtlinge sind offiziell im Land, die meisten sind inoffiziell, sie dürfen auch nicht arbeiten, sie können auch gar nicht arbeiten. Mhm. Und der Libanon selber will die Flüchtlinge eigentlich auch gar nicht haben, weil sie ja selber überfordert sind mit den ganzen Problemen, die sie ohnehin schon haben, sei es Korruption, wirtschaftliche Probleme und. Und diese Masse an Flüchtlingen verschlimmert ja nochmal das Problem im Land selbst. Mhm. Deswegen hat ja der Libanon selbst die Aufgabe an den Organisationen überlassen, dass sie sich eben um diese Flüchtlinge kümmern. Dass sie eben Primärversorgung bekommen, eine Ausbildung und. Und dadurch bekommt natürlich auch der Libanon Geld aus dem Ausland von den UN-Organisationen oder anderen Organisationen.
Was dann auch wieder bei den Flüchtlingen irgendwo landet oder wird das dann irgendwie, fließt es in den Cayenne, der dran vorbeifährt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich mit Leuten vor Ort unterhalten und sie haben gemeint, dass einiges an Geld, weil eben der Libanon ja, ich glaube, zu den 30 korruptesten Ländern der Welt zählt, dürfte auf jeden Fall meiner Meinung nach einiges an Geld an inoffizielle Kanäle fließen.
Okay.
Aber ein Teil des Geldes kommt den Flüchtlingen vermutlich auch zugute. Das heißt, sie haben ja die Flüchtlinge selbst im Libanon, dürfen ja die Flüchtlinge zum Beispiel auch in die Schule gehen, müssen aber, glaube ich, eine Tuition-Fee bezahlen, also so eine Grundkosten für den Unterricht. Mhm. Und das können sich halt viele auch nicht leisten. Und deswegen gehen auch viele der Kinder aus den Camps nicht mal in die Schule.
Sprechen wir kurz jetzt dann mal so über deine Dreharbeiten. Also du hast da ja wahrscheinlich eine Drehgenehmigung gebraucht. Ging das relativ flott oder kann man da einfach einlaufen mit einer Kamera und sagen, hey, ich mache jetzt hier eine Reportage?
Das ging auch nicht so einfach. Das ging nur in den Camps, die von Humedica betreut sind.
Okay.
Die haben die Anmeldung
quasi gleich mit übernommen.
Genau, weil sie sind eben, Humedica ist ja schon seit einigen Jahren im Libanon tätig. Mhm. Und mit ihnen unterwegs, quasi als Teil von Humedica, konnte ich die Camps auch besuchen. Alleine bräuchte man wirklich eine Drehgenehmigung und gleich am ersten Drehtag waren wir in einem Camp in der Nähe, wo eine Militärstation war. Die war gleich auf der anderen Seite der Straße. Mhm. Und dort durften wir nicht drehen. Dort war strengstes Drehverbot, weil irgendwelche Informationen, die das Militär betreffen könnten, nicht.
Ja, Geheimhaltung halt normal. Ne?
Genau.
Bei uns kann auch keiner einfach in der Kaserne latschen und filmen.
Genau. Aber die anderen Camps, wo ich tätig war, beziehungsweise wo die Organisation tätig war, dort konnte ich schon drehen.
Also die Menschen vor Ort waren eher interessiert als skeptisch.
Genau, sie waren auf jeden Fall eher interessiert als skeptisch. Sie waren interessiert, weil ich ihnen ja auch Fragen gestellt habe, zu ihrem Leben, zu ihrer Situation in den Camps. Und der Dolmetscher, der mit dabei war, hat mir dann alles übersetzt. Und und sie waren auch interessiert an der Reportage, also wo wird das ausgestrahlt. Und eventuell kann ja so eine kleine Reportage ja doch etwas ändern.
Aha. Wobei mir persönlich aufgefallen ist, also die Erwachsenen sind in dieser Reportage, ich sag mal, überwiegend verpixelt. Die Kinder nicht. Das ist genau umgekehrt als bei uns.
Genau, also es ist ja eine männerdominierte Gesellschaft, wie in vielen arabischen Ländern. Und da hat natürlich die Männer Bedenken und Probleme, ihr Gesicht zu zeigen, vor allem wenn es halt um schwierige Themen geht, wie eben Depression und
also psychische Probleme, psychische die sie
Probleme,
halt haben.
Genau.
Und gibt ja niemand gern zu. Ne? Ist ja auch, ich sag mal, bei uns so, dass man psychische Probleme, auch wenn es notwendig wäre, dass man damit auch mal rausrückt. Aber das fällt denen noch viel schwerer. Das zeigt ja auch das Beispiel von der einen Humedica-Mitarbeiterin, die mit Männern psychologisch arbeitet und auch sagt, es dauert Jahre oft, bis man über regelmäßige Gespräche überhaupt an die rankommt. Gerade auch als Frau dort, ne, in der männerdominierten Gesellschaft.
Genau, das ist auch etwas Ungewöhnliches. Mhm. Weil meistens Männer haben eher Kontakt zu Männern und Frauen zu Frauen. Also es gibt nicht so eine Vermischung wie bei uns, zumindest nicht so stark. Deswegen ist es eigentlich etwas Ungewöhnliches, dass quasi eine Therapeutin Sessions, also halt diese Sitzungen macht mit Männern in den Camps, die ihnen auch dann letztendlich doch helfen, den Männern.
Wie war das für dich persönlich dann? Also wenn man so normalerweise, ich sag's mal, auch wieder dieses Elend sieht, so im Fernseher ist es ja trotzdem noch relativ weit weg. Du warst jetzt vor Ort, hast es tatsächlich real gesehen, aber dann ja auch wieder durch die Kameraoptik. Macht es dann irgendwie einen Unterschied, wenn man vor Ort ist, ob man gerade filmt oder ob man es tatsächlich live sieht? Also kann man das dann für sich selber abkoppeln auf eine professionelle Weise oder wie geht man damit um, wenn man da filmt?
Ich muss sagen, ich bin ich muss kurz vielleicht ausholen, ich bin ein bisschen schon abgehärtet, weil ich ja in einigen Krisenregionen schon war. Für meine Masterarbeit war ich damals in Pakistan. Ursprünglich wollte ich eben auch in den Irak und dort eine Geschichte machen. Also solche Krisengebiete kenne ich schon. Von dem her war es für mich jetzt nicht so extrem schockierend oder überraschend. Ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt. War etwas überrascht, dass es eigentlich nicht so dramatisch ist, wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte.
Okay.
Wobei, wenn man dann mit den Leuten redet und dann die persönlichen Geschichten hört, das ist eigentlich das, was dramatischer ist als die Lage selbst. Wenn man denkt, dass Familien oder ich habe mich mit einem Mann unterhalten, der hat seine Schwester verloren, seinen Vater verloren, Onkel und Tanten verloren durch den Krieg, lebt dann in einem Camp auf ein paar Quadratmetern, die Wände sind einfach nur seine Plane und man fragt ihn ja, was ist so deine Zukunft, was ist so deine Perspektive und sie sind eigentlich nur froh, halbwegs am Leben zu sein und wissen aber, dass sich ihre Situation kaum ändern wird. Das ist eigentlich das, was mich sehr überrascht hat und traurig gemacht hat und mich auch persönlich betroffen gemacht hat.
Die Perspektivlosigkeit quasi.
Die Perspektivlosigkeit und wie sie dennoch irgendwie Tag ein, Tag aus damit umgehen.
Ja, man sieht zum Beispiel auch in dieser Dokumentation Jungs, die Fußball spielen. Also ich sag mal, wie bei uns, nur dass das halt irgendwie eine Schotterpiste ist und ohne Tore. Aber also Kinder gehen ja auch oft anders damit um, schon gerade dann, wenn sie es halt nicht anders kennen. Also die Kinder haben eigentlich teilweise auch einen, ja ich sag mal, relativ fröhlichen Eindruck gemacht. Oder täuscht es?
Das stimmt, sie sind zwar fröhlich, wenn man die Bilder ansieht, aber wenn man sich mit ihnen unterhält, verbirgt sich auch da hinter jeder einzelnen Geschichte eigentlich auch ziemlich viel Drama. Also viele Kinder müssen ja auf den Camps arbeiten. Also so eine wirkliche Kindheit, wie man sie jetzt in Deutschland oder Österreich kennt, haben dort eigentlich die wenigsten.
Ja, man sieht es auf den Bildern in gebückter Haltung auf dem Acker. Ne? Das ist eigentlich nicht das, was ein Kind machen sollte.
Genau. Also sie werden von den Eltern bewusst nicht in die Schulen geschickt, weil dann fällt eben die Arbeitskraft aus. Sie werden aber auf den Feldern geschickt, müssen dort 10 Stunden, 12 Stunden arbeiten für ein paar Dollar am Tag. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind es um die 5 Dollar am Tag. Und so eine wirkliche Kindheit, wo man dann irgendwie mit den Freunden irgendwie abhängt und irgendwo vielleicht eine Cola trinkt, mhm, oder so. Also,
oder ein Eis isst,
genau. Also das passiert dort ganz, ganz selten. Also eins, mhm, der Highlights, was ich gesehen habe in den Camps, war, als der Mann mit der Zuckerwatte kam, mit seinem, okay, Wagen, ja, und da hat er halt so seine Stäbchen gerührt und hat das dann an den Kindern verteilt für ein paar Cent. Das war so, glaube ich, eins der Highlights für die Kinder im Camp. Mhm. Aber der Teil kommt im Beitrag nicht vor in der Reportage, weil, okay, es nicht zur Geschichte gepasst hat.
Okay, na gut, das sind dann so die Behind-the-Scenes-Stories.
Genau, das sind die Behind-the-Scenes.
Was hast du noch weggelassen? Gibt es auch was du vielleicht weggelassen hast? Das ist jetzt zu krass oder zu aufwühlend? Ich meine, man muss da natürlich schon immer auch so ein bisschen die Balance haben, denke ich mal, als Kameramann. Und wenn man es dann später zusammenschneidet, dass man, okay, ich will mir auch nicht den Schuh anziehen, dass ich jetzt zu sensationsgeil einfach auf das Elend halt und alle sagen so, oh, boah. Und
das ist natürlich ein innerer Kampf, den man immer hat. Soll man in der Situation filmen oder soll man lieber die Kamera weglegen? Da muss man dann immer irgendwie entscheiden, für oder wieder, also auch wo man jetzt diese ganzen kleinen Kinder in diesem Dreck spielen sieht, das gibt natürlich materialmäßig halt gute Bilder her, mhm, aber man fragt sich dann oft, das ist zumindest so mein Eindruck und mein innerer Konflikt, wie weit darf ich eigentlich gehen, wie weit darf ein Bild eigentlich gehen, mhm, und unterstützt das eigentlich die Aussage beziehungsweise den Beitrag oder das Statement, oder ist es dann eher Richtung Sensationsgeilheit, was eigentlich nur den Voyeurismus bedient und weder der Person hilft, noch die Geschichte vorantreibt?
Machst du es dann mit dir selber aus oder hast du Leute, die dann fragst? Was meinst du?
Beides. Also wären jetzt ganz krasse Beispiele gewesen, hätte ich jetzt nicht drauf gehalten. Mhm. Die Bilder, die ich gemacht habe, waren für mich mit meinem Gewissen durchaus noch vereinbar. Aber wenn jetzt irgendwelche Toten gewesen wären oder dramatischere Szenen, mhm, eben kriegsähnliche Zustände, dann hätte ich es nicht gefilmt. Und es gab natürlich eine Absprache mit der Organisation Humedica, für die Reportage letztendlich ist. Mhm. Und sie haben logischerweise einige Änderungen vorgenommen für die letzte Version, die dann, okay, ausgestrahlt wird.
Muss man vielleicht nochmal erklären, Humedica hat das Ganze in Auftrag gegeben und hatte natürlich dann auch eine bestimmte Vorstellung, wie das dann aussehen soll. Ne?
Ist so.
Und war es letzten Endes, ist es im Gesamtzusammenhang jetzt so, wie du dir das vorher vielleicht selber auch ausgedacht hast? Oder gibt es da Dinge, wo du sagst, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass es so läuft?
Das ist eine gute Frage. Also bei Reportagen ist es prinzipiell immer so, man hat irgendwie gewisse Vorstellungen von der Geschichte, man bereitet sich seine Fragen, mhm, vor, seine Interviewpartner. Und letztendlich kommt immer alles anders. Mhm. Das heißt, daheim in Österreich habe ich mir ein Konzept zusammengestellt, und vor Ort musste ich dann feststellen, dass der eine Interviewpartner nicht stalkt, mhm, der zweite Interviewpartner gerade weg ist oder auf Urlaub ist, und generell funktioniert es nicht so wie auf meinem Zettel. Das heißt, man muss bei einer Reportage, vor allem wenn man sowas plant, immer auf Unvorhergesehenes reagieren können. Und da habe ich halt jedes Mal überlegt, wie kann ich denn die Geschichte machen, wie kann ich die Geschichte vorantreiben, dass, mhm, es halt nicht langweilig wird. Das war halt mir extrem wichtig. Und so Schritt für Schritt tastet man sich dann so langsam an die Geschichte heran und überlegt dann und verwirft dann wieder Sachen, die man ursprünglich für gut befunden hatte. Mhm. Und so entsteht dann langsam die Reportage. Es war eigentlich ein größerer Aufwand, als ich ursprünglich gedacht hatte. Also ursprünglich war gedacht, 10 Tage im Libanon, danach 1-2 Wochen Schnitt und fertig. In Wirklichkeit, mhm, waren es aber 2 bis 3 Monate intensive Arbeit.
Okay, weil dann auch vielleicht ein bisschen Herzensangelegenheit mit dazu kam?
Also Reportagen sind immer eine Herzensangelegenheit.
Ja, ne, du hast ja vorhin auch schon gesagt, du warst schon öfters in Krisenregionen. gibt es da dann wahrscheinlich trotzdem Unterschiede, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt in der Zeit, in der ich mir das so vorgestellt habe, aber vielleicht war es ja gerade auch im Libanon so, dass die Ereignisse einfach irgendwie anders waren. Oder war es trotzdem letzten Endes wie in anderen Krisenregionen auch? Das ist nämlich das, was mich jetzt tatsächlich mal interessieren würde, wie du damit umgehst, wenn du wieder daheim bist. Weil wenn man bei sowas vor Ort ist, dann ist man natürlich immer irgendwo, ja, auch der Kameramann ist ein Mensch und ist, sag ich mal, emotional natürlich auch irgendwo bei der Sache, auch wenn man es vielleicht professionell irgendwo dann schon ausklammert, aber es sind so Dinge, also die Vorsorge Schwangerschaft zum Beispiel, Blutdruck überprüfen, Vitamine verabreichen, das klingt alles so ganz normal für uns, wenn eine Frau schwanger ist, ja klar, dann geht die zum Frauenarzt oder ins Krankenhaus und lässt sich da untersuchen und so, und es sind Dinge, die bei uns selbstverständlich sind. Du kommst also jetzt aus einem Krisengebiet zurück und kommst in die Selbstverständlichkeiten wieder rein. Und da bringst du ja Eindrücke mit heim.
Genau, also erstens, ich bin ja kein Kriegsberichterstatter. Also ich wollte zwar immer irgendwie in diesem Bereich arbeiten, weil ich es immer sehr faszinierend fand, aber ich selber bin ja, ich würde mich auch nicht als Kriegsberichterstatter bezeichnen, weil ich dafür wahrscheinlich zu wenig Erfahrung habe. Mhm. Und bis jetzt waren es 2-3 Länder, in denen ich jetzt tätig war. Also man kann es nicht vergleichen jetzt mit Antonia Rados oder mit anderen namhaften Journalisten, die wöchentlich oder monatlich in solchen Gebieten reisen und teilweise auch über Monate dort leben. Aber dennoch stimmt es schon, dass wenn du halt in diesen Regionen bist und dann kommst du zurück, denkst du dir halt dann doch, das sind kleine Problemchen hier, sei es jetzt, keine Ahnung, mein Auto ist kaputt oder was für Lampen soll ich mir jetzt in der Wohnung zulegen, oder mein Handy geht nicht mehr. Also das sind kleinste Probleme im Vergleich zu denen, die man eben so auf dieser Reise oder bei diesen Reportagen eben so mitbekommt. Und es ist halt immer sehr faszinierend, wie die Menschen es dann doch schaffen, Hoffnung zu haben und nicht aufzugeben und sich dann irgendwie doch irgendwie aufraffen. Zum Beispiel habe ich mich mit einem unterhalten, in einem der Camps, der hat eben gesagt, ja, wir sind schon seit, ich glaube, 7 Jahren waren sie bereits in einem Camp in der BK-Ebene, und die haben einfach so angefangen, aus einfachsten Mitteln so einen Garten aufzubauen in einem Camp, wo sie eben Salat angebaut haben und Gemüse, und das fand ich extrem faszinierend, weil so haben sie wenigstens ein bisschen was zum als Selbstversorger. Den restlichen Teil können sie eben verkaufen oder verschenken.
Einen Auftrag haben sie auch gleichzeitig, ne? Genau. Irgendwas, wo man auch Erfolgserlebnisse hat.
Genau, halt, ne? Genau. Und das ist eben, sie haben eine Tätigkeit.
Ja.
Weil den ganzen Tag einfach nur so rumzusitzen und nichts zu tun, ich glaube, das ist fürchterlich. Da vegetiert man nur so dahin.
Wie würdest du die Grundstimmung in diesem Lager beschreiben? Sind da auch Aggressionen zum Beispiel ein Thema?
Aggressionen sind definitiv ein Thema. Ich habe jetzt keine Aggressionen erlebt in der kurzen Zeit, wo ich dort war. Aber ich weiß, dass häusliche Gewalt ein sehr starkes Thema ist. Vor allem eben Gewalt gegen Frauen.
Okay.
Und es ist schon eine stark dominierte Gesellschaft, männerdominierte Gesellschaft. Und dort hat natürlich auch der Mann das letzte Wort. Auch bezüglich der Schwangerschaft, auch bezüglich der Familienplanung. Das ist auch ein sehr, sehr heikles Thema. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wie man das alles formuliert. Aber wenn der Mann zum Beispiel, das kam auch in der Reportage rüber, wenn ein Mann eben ein Kind will, dann hat die Frau zu gehorchen.
Okay. Ja, und wenn sie es nicht will und sich weigert, darf eine andere heiraten und von der dann ein Kind bekommen. Ne?
Genau, genau.
Das ist aber doch auch irgendwo merkwürdig, dass sich solche kulturellen, ja, wie nennt man es, Gesetze, Traditionen, wie man es auch braucht oder sowas, wie sich das trotzdem auch selbst in so einem Lager immer noch zeigt. Normalerweise müsste man doch sagen, hey, wir sind jetzt hier, ärmsteste Verhältnisse, wir haben noch nicht mal das, jetzt ist doch da mal der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, jetzt Könnte man vielleicht auch über andere Dinge mal nachdenken, ob die noch so passend sind?
Genau, das habe ich mir auch überlegt. Also eigentlich vom Logischen her verstehe ich nicht, warum sie in den Lagern so viele Kinder haben, also in diesen Camps. Also da hat jede Frau 3, 4, 5 Kinder bis zu 10 Kindern. In einem Camp, wo sie den Kindern keine Hoffnung bieten können, keine Zukunftsperspektive. Die werden niemals auf die Uni gehen, die werden niemals ein Haus haben oder sonst irgendwas. Aber es ist eben dermaßen tief verwurzelt in ihrer Kultur und ihrer Tradition, dass sie eben nach wie vor ein bisschen so dieses Familienwesen oder Clanwesen haben. Wenn man viele Kinder hat, ist man dann irgendwie gesegnet und das steigert automatisch irgendwie vielleicht das Ansehen der Familie in den Camps oder im Clan. Also das Thema ist sehr, 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 sehr schwierig. Auch selbst Humedica betreibt da eben Erziehungsarbeit und versucht die Frauen vor allem vor Ort und auch die Männer aufzuklären. Aber es ist halt eine tiefe kulturelle Überzeugung kann man natürlich nicht von heute auf morgen ändern. Und das wird sich in den nächsten Generationen auch nicht wirklich stark ändern.
Fällt mir gerade so auf, es ist auch irgendwo ein Zeichen der Verzweiflung, dass man sagt, wenn wir schon sonst nichts mehr haben, dann halten wir wenigstens noch an irgendwelchen Traditionen oder religiösen Vorgaben fest.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass viele Kinder natürlich auch viel Arbeitskraft für die Familien selber sind. Das heißt, wenn du 10 Kinder hast, die schickst du halt dann auf die Felder, zu den Firmen und so weiter. Und da kommt dir natürlich halt viel mehr Einkommen, als wenn du nur 2 Kinder hast oder 1.
Kinder bedeuten Wohlstand, ist da dann irgendwo, bleibt einem im Hals stecken, oder?
Weil es ja eigentlich genau allerdings, das Gegenteil ist. Genau, weil es eigentlich pervers ist, weil es eigentlich genau gegensätzlich ist.
Jetzt sieht man in einem Film auch sehr gut, wie Humedica vor Ort tatsächlich Hilfe leistet und sieht, wie die Camps abfahren mit diesem Krankenhausbus zum Beispiel. Trotzdem beschleicht einen immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann so die Zahl im Kopf hat, 2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien im Libanon und jetzt wird da einer Handvoll Menschen quasi gerade geholfen. Ist das nicht so ein bisschen Tropfen auf einen heißen Stein?
Das definitiv, aber besser ein Tropfen auf dem heißen Stein als gar keiner. Also ohne die Hilfe von Humedica wären definitiv die Menschen extrem arm dran, beziehungsweise noch viel hoffnungsloser und sie könnten sich schlicht und einfach die Arztgebühren oder die Medikamente einfach nicht leisten. Also die würden einfach dahin vegetieren.
Das ist ja auch ein internationales Unternehmen, das muss man sich auch mal immer wieder mal vorstellen. Also die Menschen, die man da im Video zum Beispiel sieht, das sind ja jetzt keine Kaufbeurer oder so, ne? Sondern es ist ja eine international zusammengewürfelte Truppe. Du hast die ja auch kennengelernt, Koordinatorin Tatjana zum Beispiel.
Genau.
Was sind das für Menschen, die da vor Ort sind und helfen?
Das sind auf jeden Fall Menschen mit einem ganz großen Herzen, die sich bewusst in einer Zeit, in der eigentlich wir in Mitteleuropa im Wohlstand leben, bewusst vor Ort sind und sich um diese Menschen kümmern, denen es eben nicht so gut geht wie uns. Und
das sind ja junge Menschen, ich schätze mal, die sind alle so um die 30 vielleicht, ausgebildete Ärzte oder ausgebildete Psychologen und so weiter, die könnten ja eigentlich auch was anderes machen.
Genau, und das ist witzig, dass du das fragst, weil genau die Frage habe ich dem Arzt gestellt, der im Beitrag auch vorkommt, und ich habe ihn gefragt, ja, wieso arbeitest du eigentlich bei Humedica, du könntest ja woanders auch arbeiten, sei es im Ausland, und du würdest viel mehr verdienen. Er hat gemeint, das stimmt, aber erstens hätte er niemals die gleiche Freude, wie er Menschen hilft, die wirklich seine Hilfe brauchen, als jetzt, dass er der 100. Arzt irgendwo in einer Stadt wäre, wo die Leute problemlos auf einen anderen Arzt ausweichen könnten. Und er hilft dadurch seinem Land auch, dass er eben als Libanese den syrischen Flüchtlingen helfen kann, die eines Tages, sobald sich die Situation in Syrien wieder verbessern sollte, wie es jetzt langsam der Fall ist, wieder zurückkehren werden.
Hast du ein bisschen Einblick gewonnen, wie lange die Leute das so machen? Also wie lange ist eine Koordinatorin Tatjana tatsächlich, ich sag mal, bereit, in einem Krisengebiet in Wellblechbaracken rumzuspringen und Leuten zu helfen?
Ich glaube, Tatjana war, also sie ist jetzt seit September im Libanon tätig, und davor war sie einige Jahre in Äthiopien, aber ich bin mir nicht genau sicher, ob es 3 Jahre oder 2 Jahre waren.
Nee, ich meine, also, ist das für die dann auch Lebensaufgabe oder machen die das halt mal zum Beispiel so als Start nach dem Studium oder?
Nein, dahinter steht auf jeden Fall eine tiefe Überzeugung, dass man, dass man etwas verändern kann und dass man einfach jemanden, der bedürftig ist, helfen will und helfen muss eigentlich.
Wie klappt da die Zusammenarbeit bei diesem internationalen Team?
Was ich so mitbekommen habe, klappt sie eigentlich ganz gut. Man muss auch sagen, dass im Libanon selber und vor allem in der BK-Ebene gibt es ja extrem viele internationale Organisationen. Also vom Roten Kreuz über UN, World Vision und. Also ich glaube, dort ist ja ein Konglomerat an Organisationen vor Ort. Und die Arbeit selber unter den Organisationen klappt hervorragend und die Arbeit in der Organisation Humedica selbst auch. Tatjana macht die Koordinierung vor Ort und alle anderen sind Libanesen. Die Ärzte, die Betreuer, die Assistenten sind alles Libanesen vor Ort. Das heißt, die
Einheimische.
Genau. Und die Koordinierung vor Ort ist eben, übernimmt eben die Tatjana.
Wobei ich mich das auch gefragt habe, also Humedica ist seit 40 Jahren, Jubiläum, auf der ganzen Welt unterwegs, um Menschen zu helfen. Aktuell, glaube ich, in 90 verschiedenen, auf dem ganzen Erdball, in allen möglichen Kontinenten. Warum hat man jetzt den Kameramann ausgerechnet in den Libanon geschickt? Weißt du das?
Mich hat man eigentlich nicht in den Libanon geschickt. Ich habe eigentlich eine Anfrage an Humedica gestellt und ich habe gesagt, ich bin Kameramann und Cutter und bin auch redaktionell tätig und würde gern eine Geschichte über eure Organisation machen. Und da habe ich eben recherchiert, in welche Region ich reisen könnte.
Also war es dein Vorschlag?
Es war mein Vorschlag. Okay. Ich bin auf sie zugekommen, weil ich jedes Jahr neben der Arbeit einfach so ein soziales oder ein unabhängiges Projekt von meiner Arbeit machen will, einfach um Erfahrung zu sammeln, aber auch deswegen, weil mir solche sozialen Projekte am Herzen liegen.
Ja, dann kannst du ja die Frage quasi selber beantworten, warum ausgerechnet Libanon bei 90 Ländern?
Also ursprünglich wollte ich eigentlich wirklich in ein Kriegsgebiet gehen, also in den Jemen oder in den Irak. Das waren so meine zwei Favoriten am Anfang. Aber je mehr ich über die beiden Länder recherchiert habe, desto schwieriger wurde es eigentlich. Und viele Journalisten, Kollegen haben mir abgeraten, in diese Länder zu reisen, weil man wahrscheinlich nicht lebend rauskommt. Vor allem aus dem Jemen, das eigentlich auch ein verborgener Krieg ist.
Das ist so eine Erfahrung, die muss man nicht machen, ne? Zu sterben.
Ja, genau. Also es rentiert sich eigentlich nicht für eine Geschichte sein Leben zu lassen.
Okay.
Ist meine Meinung. Und nichtsdestotrotz wollte ich auf jeden Fall in eine Region gehen, die mich halt auch persönlich irgendwie interessiert. Und ich hatte immer irgendwie einen großen Bezug zu den arabischen Ländern. Das hat mich immer fasziniert, die Kultur und die Bräuche und das Essen und die Tradition, also die Sprache, genau. Ich hatte sogar Arabisch auf der Uni ein Jahr lang. Und das hat mich immer sehr, sehr, sehr fasziniert und deswegen war für mich dann klar, dass ich dann in den Libanon gehen will.
Das ist immer eine gute Frage. Warum macht jemand sowas? Warum geht ein Kameramann los und sagt, ich möchte jetzt in Krisengebiete? Also da gibt es sicherlich mehrere Faktoren, oder? Abenteuerlust, vielleicht auch ein bisschen.
Definitiv.
Soziales Empfinden, auch ein bisschen.
Die Hoffnung, dass man etwas verändern kann. Also meine Masterarbeit, die ich vor einigen Jahren abgeschlossen habe, hat genau das Thema behandelt. Warum reisen VJs in Krisenregionen und wer sind diese Menschen, die in diese Regionen reisen? Und es ist sicher, ein Teil ist sicher, weil man unabhängig von diesem, oder aus diesem Alltagstrott irgendwie entkommen will, weil das Leben dann auf einmal viel, viel intensiver wahrgenommen wird. Das steht außer Frage. Aber auch deswegen, weil man eben denkt, dass man mit einer Geschichte dann doch vielleicht ein Teil oder zumindest ein bisschen was verändern kann.
Du bist im richtigen Leben Kameramann und Cutter beim ORF in Vorarlberg und hast dir diese Auszeit gegönnt. Und das beim ORF ist es möglich, oder?
Das war vor meiner Anstellung beim ORF. Das war damals war ich noch bei einem kleinen Regionalsender in Vorarlberg tätig. Aha. Und da hatte ich eben dann Urlaub und den Urlaub habe ich eben benutzt für dieses Projekt.
Mhm. Ist es dann so auch ein bisschen der Plan in die Richtung auch ein bisschen weiterzumachen? Der ORF zum Beispiel hat auch Korrespondenten oder so? Oder?
Definitiv. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich immer fasziniert hat und immer faszinieren wird. Also eben solche Reportagen oder Dokumentarfilme, die sozial kritisch sind oder auch die Missstände in verschiedenen Regionen und Ländern aufzeigen.
Was wäre so das Gebiet, wo es dich momentan am ehesten hinziehen würde?
Momentan? Das ist eine gute Frage. Nach Syrien würde ich eigentlich ganz gern, weil...
Also mal die andere Seite sehen.
Die andere quasi, Seite, genau.
Wo die ganzen Leute herkommen.
Genau, erstens das und zweitens beginnt ja jetzt so langsam der Wiederaufbau. Und ich glaube, jetzt dabei zu sein, wenn das Land jetzt quasi am Start steht, das ist, glaube ich, was ganz Faszinierendes. Das ist auch das Faszinierende an Konflikten eigentlich. Weil man ist ja immer irgendwie dabei, wenn ein bisschen Geschichte geschrieben wird. Sei es jetzt im Krimkrieg, mit Russland oder der Konflikt in Libyen. Man ist immer irgendwie am Brennpunkt. Das ist auch etwas, was mich wahrscheinlich immer fasziniert hat, deswegen in die Richtung irgendwie tätig zu sein.
Okay. Tjo, dann sag ich mal, das waren jetzt wirklich spannende Alltagseindrücke eines Kameramanns, der im Libanon ein Flüchtlingscamp besucht hat. Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Humedica, die momentan ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Man sollte sich diese Reportage unbedingt mal anschauen. Da sind wirklich auch klasse Eindrücke drin. Man gewinnt mal einen, klasse Eindrücke, das klingt schon wieder so positiv. Also man sieht wirklich, wie es den Leuten dort geht, finde ich persönlich. Ist ganz gut eingefangen. Was mich jetzt da noch interessieren würde, als ich so die ersten 3 Minuten mir da angeschaut habe, dachte ich spontan so, Werner Herzog, gibt's da so Vorbilder für dich, wo du sagst so, ja, ne, also Werner Herzog, mich hat's ein bisschen erinnert von der Erzählweise her, wie diese im Todestrakt Filme von Werner Herzog, so von der Grundstimmung her. So, dass man sagt so, ja, sind so Reportagen, die sind für mich vorbildhaft. Hast du sowas oder machst du da ganz klar so dein eigenes Ding und machst es auf deine eigene Art?
Nein, man orientiert sich logischerweise an dem, was andere bereits gemacht haben, sei es jetzt eben eine Antonia Rados oder bei uns der Fritz Orter,
okay.
Der ja in Österreich auch ganz bekannt ist, oder ein Karim El Gohari, der auch für den ORF tätig ist in Kairo.
Also wenn ich an Antonia Rados Reportagen denke, dann sind die für mein Empfinden anders. Die sind ja kürzer, sensationiger.
Ja, klar, weil sie arbeitet ja für RTL, glaube ich, und das ist klar, das ist eine gewisse Sensation. Aber die Sensation selber war mir gar nicht so wichtig, sondern mir war wichtiger eben, dass erstens, dass die Geschichte nicht langweilig wird. Das war mir ganz wichtig, weil sich ja die Bilder ja auch oft wiederholen, also und auch die Tätigkeiten, und das hat mir auch Humedica selber gesagt, dass ich eventuell mit den Bilder nicht ganz auskommen werde. Und also es sollte auf keinen Fall sensationsgeil sein, sondern die Beiträge selber nicht, sondern sie sollten eher Wissen vermitteln und ein bisschen quasi, dass man nach der Reportage etwas weiß, was man davor eben nicht gewusst hat. Oder mal zumindest mal sich ein Bild machen kann, wie schaut es denn dort überhaupt aus.
Also zeigen, wie es wirklich ist quasi.
Genau, ne? Genau. Also ein bisschen wie in einer guten Reportage, wie es heißt, The Fly on the Wall. Also nicht, dass man jetzt mit einem fetten Team irgendwie jemanden in die Bude einrennt, sondern mit einer kleinen Kamera ab und zu vielleicht ein paar Fragen stellt. Deswegen habe ich ja auch die Leute selber im Beitrag ihre Originalstimmen verwenden lassen. Also sie wurden nicht übersetzt.
Man versteht es aber eigentlich, also mit Schulenglisch kommt man ganz gut.
Kommt man zurecht. Ganz, genau.
Es ist
genau.
Aber auch untertitelt.
Also, es ist untertitelt, genau.
Man kann der ganzen Geschichte eigentlich sehr gut folgen, ja.
Genau. Also ich finde, also Sensationsgeilheit braucht es eigentlich in diesen, also so überdramatisieren braucht es eigentlich in diesen Regionen gar nicht, weil die Geschichten selber...
Die Bilder sprechen quasi
für sich. Die Bilder sprechen für sich, genau. Mhm. Da muss man jetzt nicht unnötig noch quasi Öl ins Feuer gießen. Mhm.
Gut, dann sage ich vielen Dank für diese spannende Reportage. Wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, unbedingt anschauen das Ding. Das wäre so meine Empfehlung des Tages. Und dir weiterhin viel Glück bei deinen Reportagen. Und hoffentlich, kann man an der Stelle schon auch mal sagen, kommst immer wieder heil heim. Vielen Dank.
Danke dir. War mir eine Freude.